Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Nunu Kalla und für alle, die Nunu Kalla nicht kennen, Nunu Kalla ist gelernte Journalistin, hat bei der Presse begonnen, war dann bei Greenpeace Konsumentensprecherin über viele Jahre und hat jetzt nun seit einigen Jahren eine eigene feine Agentur. Wir begrüßen einfach mal Nunu Kalla. Hallo Nunu.
Hallo Harry, freut mich, dass ich da sein darf.
Eines habe ich noch nicht gesagt vorneweg, du bist schon mehrfache Bestsellerautorin.
Hört sich toll an, oder?
Das eine Buch heißt Ich kauf nichts und das zweite heißt Fuck Beauty. Und nun ist das dritte Buch am Markt und das nennt sich
Kauf mich. Ganz einfach nur Kauf mich. Mit dem wunderschönen Untertitel Auf der Suche nach gutem Konsum.
Ist das jetzt die Fortsetzung jetzt einmal von den anderen Büchern oder kann man das getrennt betrachten?
Man kann sie getrennt betrachten. Sie haben allerdings, wie ich selber erst festgestellt habe, im Nachhinein einen Bogen. Und der ist die Konsumgesellschaft. Also das erste Buch, Ich kauf nichts, da ging es um ein Projekt von mir. Ich habe ein Jahr lang keine neue Kleidung, keine neuen Schuhe, keine neuen Accessoires und sonstiges Klimbim gekauft und habe mir angeschaut, wo meine Sachen herkommen. Und habe das Ganze eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger geschrieben, sondern wirklich auf Augenhöhe mit der Shopaholic. Das zweite Buch, Fuck Beauty, da geht es um was ganz anderes. Und zwar habe ich mich damit den Schönheitsstandards dieser Welt angelegt und wie sehr hauptsächlich Frauen, aber inzwischen, ich kriege auch sehr viel Rückmeldung von Männern, sich aufgrund überzogener Schönheitsideale und Standards selber fertig machen und sich ihr eigenes Leben unglücklich machen. Das jetzige Buch Kauf mich ist eigentlich eine Art Sukkus aus meiner Arbeit der letzten Jahre. Ich habe eben, wie du schon gesagt hast, als Konsumentensprecherin bei Greenpeace gearbeitet für fast sechs Jahre. Und war da eigentlich ständig damit beschäftigt, den Leuten zu erklären, was ihr individueller Konsum mit der Umwelt macht. Und habe Themen bearbeitet wie das ganze Pfandthema rund um eben Plastikflaschen, Einwegflaschen, Mehrwegflaschen, dann allgemein das Plastikthema, Textilien, Lebensmittelverschwendung, Gütezeichen, also alles, was so direkt am eigenen Alltagseinkauf dran ist. Und bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, oh, jetzt müssen sie ja wirklich schon alle wissen. Also wieso kaufen die Leute trotzdem noch wie wahnsinnig bei Primark und Co. Sie wissen bereits, dass das nicht gut ist. Und wo kommt diese Diskrepanz eigentlich her? Und was macht Konsum eigentlich auch wirklich mit uns? Nicht nur, was macht es mit der Umwelt, sondern mit uns. Und das habe ich eben versucht, in Kauf mich aufzufächern. Und außerdem wollte ich seit Ich kauf nichts immer schon ein Buch schreiben, das Kauf mich heißt.
Meine dann beginnen wir einfach mal ganz vorne, wieso kaufen wir eigentlich, wir oder viele von uns, bei denen ist es so, der Kleiderschrank ist voll, der Schuhkasten ist voll, es steht im Wohnraum eine ganze Menge Klimbim rum, wir haben 2 Autos, 3 Autos, 4 Autos, wir kaufen immer noch.
Wieso kaufen wir? Das hat sehr, sehr viele Gründe. Also ganz grundsätzlich, ich habe mich da schamlos bei Watzlawick bedient und sein berühmtes Zitat abgeändert und sage inzwischen, man kann nicht nicht konsumieren. Es gibt immer etwas, das uns zu Konsum zwingt, seien es die Lebensmittel, sei es das Dach über dem Kopf, sei es die Mobilität. In irgendeiner Form konsumieren wir täglich. Damit wir mehr konsumieren, die Tatsache, dass wir konsumieren, löst auch etwas in uns aus. Konsumhandlungen per se lösen einen Dopaminstoß aus in uns. Das heißt, es fühlt sich leibend an, es fühlt sich gut an, shoppen zu gehen, rein körperlich. Und das wiederum wird eben sehr stark genutzt von diversen Industrien. Das geht bis hin zu einem ins Unterbewusstsein wirkende Neuromarketing, damit uns eingeredet wird, noch mehr zu kaufen. Und da landen wir dann in einem Rad drinnen, das meines Erachtens nach ungesund für uns ist und ungesund für die Umwelt.
Entscheiden wir eigentlich selbst, was wir kaufen, oder treffen diese Entscheidungen, wie du sagst, vielleicht schon einmal andere Unternehmen und dergleichen? Glauben wir eigentlich, dass wir selbst entscheiden nur? Und
also, die Entscheidung ist? Wir glauben definitiv, dass wir selbst entscheiden. Das schon. Ich bin allerdings überzeugt davon, dass einfach sehr viele unserer Konsumentscheidungen stark gesteuert sind und wir das gar nicht wahrnehmen. Das lässt sich am einfachsten am Beispiel Supermarkt beschreiben, wo du immer die teuersten Produkte in Augenhöhe hast, während wenn du rauf oder runter schaust, wird's billiger. Du du hast das, du hast immer eine bestimmte Temperatur im Supermarkt, damit du dich wohlfühlst. Es gibt teilweise, also in meiner Filiale ist es so, dass die Belichtung im bei Obst und Gemüse eine andere, natürlichere ist als die hinten beim Kühlregal und bei den Hygieneprodukten zum Beispiel. Es ist das Bier, das mit Abstand das meistverkaufte Produkt in allen Supermärkten Österreichs ist, immer ganz, ganz, ganz hinten im Eck, damit du an möglichst vielen anderen Produkten vorbei musst. Und dann Farbgestaltung von Produkten, dass sie dir eher ins Auge fallen und so, das wirkt alles zusätzlich verkaufsfördernd auf uns ein. Und das sind Dinge, die jetzt relativ wenig mit dem freien Willen zu tun haben, sondern die fördern möglicherweise Impulse zuzugreifen. Darum geht's.
Und dann gibt's natürlich auch noch die soziale Klasse oder soziale Komponente. Das heißt, ich bin irgendwo dabei, wenn ich konsumiere, wenn ich gewisse Marken trage, oder?
Genau. Also es ist Konsum zu einer immer stärker geworden. Also Konsum ist immer stärker Identitätsgrundlage geworden. War es im Grunde immer schon. Also schon in Urzeiten waren die Leute, die viele Ressourcen an sich schaffen konnten, hatten am Fortpflanzungsmarkt definitiv die besseren Karten und konnten ihre Gene besser weitergeben. Wenn man es genau nimmt, ist es heute auch noch so. Aber es ist diese Markenidentifikation, diese Identifikation mit einem bestimmten Image, das ist sehr viel stärker geworden, dadurch, dass einfach das Marketing sich auch so massiv weiterentwickelt hat und Marken extrem aufgeladen werden können. Das beste Beispiel ist, ich habe es selbst, Apple. Also allein die Produktpräsentationen von Apple jedes Jahr erinnern an irgendwelche Ostermessen vom Papst, finde ich. Also das ist ganz extrem. Aber die Produkte sind, muss ich leider sagen, ich habe den Vergleich, sie sind schon ein bisschen besser.
Ich benutze auch diese erwähnte Marke. Ja, ich bin einfach bequem geworden mitunter, weil wenn du ein neues Handy brauchst, dann will ich nicht mehr wechseln jetzt. Und das ist einfach eine gewisse Form von Bequemlichkeit. Ob es besser ist, kann ich jetzt gar nicht so sagen.
Meine Erfahrung sagt mir, dass die Haltbarkeit viel, viel, viel länger ist. Sowohl bei meinem Mac, also sowohl bei meinem Laptop als auch bei meinem Handy halten viel länger als alle Produkte, die ich vorher hatte.
Ich habe in deinem Buch ein tolles Beispiel gelesen. Eine Art der Manipulation, die ich bis dato auch noch nicht kannte. Du schreibst darin, es war beispielsweise in der DDR das Thema Zellulite, das gab es damals nicht. Viele Frauen hatten es, aber das war kein Problem. Jetzt bist du gelernte Journalistin, wenn man so sagen will. Ja. Haben nicht, Medien und Journalisten auch dazu beigetragen, viele Probleme vielleicht irgendwo aufzuzeigen und sind die Teil von gewissen Manipulationen?
Ich sehe das weniger in der Verantwortung der Journalisten und viel, viel stärker in der Verantwortung der Werbung, weil als Journalistin, die sagt, Zellulite ist etwas ganz Natürliches und so gut wie jede Frau kriegst und wenn du es nicht kriegst, dann hast du im genetischen Lotto gewonnen und nicht mehr und nicht weniger. Und keine Creme wirkt gegen Zellulite, das ist eine Tatsache. Dann hast du relativ wenig Chancen, wenn du das in einem Magazin veröffentlichst, gegen die riesengroße Plakatleinwand, die dich an der Autobahn anstarrt. Das hinterlässt schon einen anderen Eindruck, weil es einfach die schnellere Message ist. Und das ist eben diese Zellulite-Geschichte. Also nur zur Erklärung, Zellulite war eben bis 1989 in der DDR einfach kein Thema. Es war die gesamte Körperkultur dort eine andere. Also ich beschäftige mich viel mit dem Thema, weil ich Vorfahren aus der DDR habe. Und man ist dort einfach mit dem Thema Körperlichkeit auch anders umgegangen. Ich kann jetzt nicht sagen entspannter, aber anders. Und dann kam 89, dann kam die Werbung der westlichen Produkte und kurze Zeit später haben sehr unfassbar viele Frauen ihre eigene Zellulite plötzlich als Makel betrachtet, weil die Werbung ihnen gesagt hat, Makel musst du wegkriegen, kauf die Creme, dann kriegst du es weg, was übrigens gelogen ist. Und das ist aber ein ganz, ganz, ganz altes, einfaches Rezept der Werbung. Das gibt's auch immer schon. Es wird dir ein Mangel eingeredet. Und es wird dir die Lösung präsentiert, die du kaufen kannst. Das heißt, dein Mangel ist deine Zellulite, die Lösung ist die Creme, die du kaufen kannst. Und das gibt's auf so vielen Ebenen. Das gibt's das gab's in den 50er Jahren bei Haushaltsgeräten. Da musste man die perfekte, saubere Wohnung haben und den perfekten Staubsauger und überhaupt. Und dir wurde erklärt, du bist eine schlechte Person, wenn dein Boden dreckig ist. Und das geht weiter und weiter und weiter. Und inzwischen wird es eben sehr, sehr stark über Körper gesteuert. Und das ist wiederum was, und da schließt sich der Bogen meiner ganzen Bücher. Das ist etwas, was ich in Fuck Beauty sehr stark kritisiere oder sehr stark thematisiere, dass im Grunde diese ganze Werbewirtschaft auf einem schwachen Selbstwert der Menschen basiert, weil es wird dir ein schwacher Selbstwert eingeredet, damit du kaufst und es dir so quasi wieder rettest, deinen eigenen Wert wieder anhebst, subjektiv. Und ein schwacher Selbstwert hat aber viel mehr Auswirkungen als kaufe ich dieses Produkt oder kaufe ich es nicht, sondern ein schwacher Selbstwert führt dazu, dass man wirklich toxische Lebensentscheidungen trifft. Und das halte ich für ganz, ganz dramatisch.
Also ich kenne aus der DDR nur das Beispiel jetzt auch noch, wo es so war, dass die DDR bis 1989 auch keine Allergien kannte oder fast keine Allergien kannte, bis danach Reinigungsmittel und das alles aus dem Westen gekommen sind. Ach, das bedeutet nicht, dass die vorher nicht alles sauber hatten. Es war genauso gut und genauso sauber. Nur sie verwendeten einfach Seife und viel mehr natürlichere Sachen und nicht die, sagen wir mal, chemiehaltigen Putzmittel aus dem Westen.
Ich finde es allgemein sehr, sehr spannend. Also mich fasziniert das Thema DDR über die Maßen. Und zwar nicht aus dem Grund, dass ich sage, ich finde dieses System so gut, weil dieses ein System, wo du deine eigene Bevölkerung einsperren musst und bis auf die Unterhosen bespitzelst, ist kein gutes System. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Aber dieser Grundgedanke des Kollektivs und dieser Grundgedanke dieser viel, viel kleiner gedachten Volkswirtschaft, den finde ich sehr interessant.
Das wäre vielleicht ein eigenes Podcast-Thema nochmal. Welche Branchen manipulieren uns denn besonders, wenn man daran geht, bei Produkten oder in der Werbung? Ist es am meisten die Kosmetikbranche oder ist es Automobilbranche? Sind es Banken mit ihren Finanzprodukten? Wo siehst du am meisten Manipulation?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass da Geschlechterunterschiede bestehen. Das heißt, Frauen werden viel stärker von Kosmetik- und Modewerbung angesprochen. Grundsätzlich würde ich mal sagen, die FMCGs, also die Fast Moving Consumer Goods, das heißt, das sind die Produkte, die sich schnell drehen, wo man schnell was Neues nachkaufen muss, wo man nach einem Jahr das neue Handy kauft, wo man nach 5-mal waschen, weil es kaputt geht, das neue T-Shirt kauft und so. Da findet einfach schon sehr, sehr, sehr viel Marketing statt, weil da muss halt den Leuten extra nochmal eingeredet werden, dass sie es brauchen. Allerdings gibt es da eigentlich keine Branche, die man da wirklich davon ausnehmen kann. Weil natürlich ist Autowerbung ist halt einfach, ich finde sie meistens sehr, sehr schlecht. Ich habe auch ein Beispiel im Buch einer Autowerbung, die ich unglaublich schlecht finde. Also die kratzt für mich an Greenwashing. Momentan gibt es wiederum eine Werbung, die hat sogar eine Autowerbung, die mich angesprochen hat. Die sind einfach, da rennt so viel Kohle rein, dass die einfach wirklich gut gemacht sind.
Welche Autowerbung ist gut jetzt?
Das kleine Mädchen, das kleine Superheldinnen-Mädchen, das das Auto auflädt, die finde ich einfach so von der Werbung her total gut gemacht.
VW-Spot, oder?
Frag mich nicht nach Marken.
Okay.
Also mein Ex-Freund hat immer gesagt, ich bin autoblind. Ich erkenne das Auto nur am Kennzeichen oder wenn der Schlüssel reagiert, wenn ich es aufsperre.
Also an der Farbe,
bin
oder?
Autoblind. Ja, das auch.
Ja,
mein Auto ist weiß und das auch nicht immer. Also manchmal muss ich ein graues Auto suchen.
Meine Mutter sagt immer, der hat das gleiche Auto wie du, nicht? Und der hat nur die gleiche Farbe. Also wenn ein Auto schwarz ist, dann hat er schon immer das gleiche Auto wie ich. Bleiben wir noch ein bisschen bei dem Thema Kosmetik, Mode oder so. Inwieweit sind denn die Manipulatoren jetzt die Influencer, die natürlich jetzt seit ein paar Jahren und der digitale Bereich, wie stark beeinflusst das Kaufverhalten?
Es ist eine neue Werbeform dazu gekommen und es ist eine Werbeform, die extrem erfolgreich ist, weil so viel persönliche Identifikation dabei ist. Ich finde eine Influencerin, die mir persönlich sympathisch ist und daraufhin identifiziere ich mich mit ihr. Ich will jetzt Influencer per se nicht verteufeln, weil das Influencertum gerade, es sind sehr viele Frauen-Influencer und das ist einfach eine Tatsache. Frauen können sich durchs Influencen ihre eigene Karriere bauen. Das ist aus feministischer Sicht eigentlich was Gutes. Allerdings diese Steigerung von Konsum, diese Hauls, dieses Herzeigen, was man sich nicht alles gekauft hat und so, das zahlt in eine Kultur ein, die definitiv nicht nachhaltig und auch nicht langlebig ist.
Kannst du dich bewusst irgendwie daran erinnern, dass du vielleicht auch etwas konsumiert hast, was du vorher gesehen hast?
Ich weiß schon.
Von einer Influencerin.
Du willst das Beispiel hören, ja. Da drüben liegt es am Sofa, genau neben mir. Wird immer noch benutzt. Ich habe mich für die Recherche, fürs Buch, habe ich mich auf die Suche gemacht nach so richtigen, ganz klassischen Influencerinnen, die eine Mords-Followerschaft haben und die permanent irgendwelche neuen Produkte in die Kamera zeigen und irgendwelche Rabattcodes und so weiter. Und da bin ich eben bei einer gelandet, die habe ich das klingt jetzt richtig gemein, die war so ein bisschen wie ein Autounfall. Die fand ich eigentlich von ihrer ganzen Art her wirklich furchtbar, aber ich konnte nicht wegschauen. Das ist echt gemein, der Vergleich, ich weiß. Also ich tue mir bis heute schwer mit ihr, weil ich nicht weiß, wie ich sie identifizieren kann, ich mich nicht mit ihr, aber irgendwas hat sie, was mich da irgendwie packt. Und dann hat die präsentiert so ein Shiatsu-Massagegerät. Das ist eine Art Schal mit Kugeln drinnen, den man sich auf die Schultern legt und das Ganze wird elektronisch betrieben. Und sie präsentiert das und verdreht die Augen vor Genuss. Und es war wirklich orgiastisch, ihr dazu zu schauen. Dann lässt sie es ihren Mann ausprobieren. Dann lässt sie es ihre Mutter ausprobieren. Und alle reagieren gleich. Und nach dem vierten Video hat sie mich gehabt und ich habe es mir auch bestellt. Weil ich einfach so neugierig war und ich muss sie leider bestätigen. Es ist wirklich ein tolles Teil.
Wollte ich gerade noch kurz nachfragen. Also, du hast es nicht bereut, dass du es überhaupt gekauft
hast? Nein. Und ich habe sogar schon eine Freundin geinfluenced. Die habe ich das ausprobieren lassen und die ist dann genauso mit den verdrehten Augen bei mir im Sofa gesessen und hat dem Ding gleich Männernamen gegeben. Und jetzt war ich letztens bei ihr und sie hat sich's auf Willhaben auch gekauft.
Du hast ja ein Jahr einen Selbstversuch gemacht. Ja. Ich kaufe nichts. Du sagst es, das ist nicht daraus entstanden, ich kaufe nichts, weil ich es mir nicht leisten kann, sondern ich kaufe nichts, weil ich es mir leisten kann.
Und, ja, genau.
Das heißt, das hättest du jetzt gerade mal nicht gekauft in diesem einem Jahr. Wie schwierig war es denn für dich, wirklich ein Jahr auf diesen Konsum zu verzichten? Klar, du hast Lebensmittel gekauft und einige andere Sachen des alltäglichen Lebens. Okay, das braucht man. Aber wie schwierig war es für dich?
Spannenderweise überhaupt nicht. Also ich habe damals auch drüber gebloggt. Es ging wirklich rein um Kleidung, Schuhe, Accessoires, Taschen, Schmuck, Klimbim, weil das schlicht und einfach auch mein blinder Fleck war. Ich habe, also wenn ich mich in meiner Wohnung umschaue, das ist immer schon so, ich sitze am Schreibtisch meines Großvaters, das Kastel da hinten, das man im Zoom-Call sehen kann, ist ebenfalls von meinem Großvater. Das Sofa ist von meiner besten Freundin, die umgezogen ist und so weiter und so fort. Also ich habe kaum neue Möbel. Ich achte darauf, dass ich Secondhand und hohe Qualität kaufe. Ich achte darauf, dass ich bei Obst und Gemüse schaue ich dort, wo es geht, auf Bio, beziehungsweise allgemein bei Lebensmitteln. Aber bei der Kleidung war da ein blinder Fleck und ich bin permanent shoppen gegangen. Und als ich das dann gestoppt habe, hat sich's eigentlich sehr, sehr gut angefühlt, weil man aus diesem Trendkreislauf, aus diesem ich muss mir jetzt was kaufen, damit ich mich gut fühle, damit ich das Gefühl habe, ich gehöre dazu, sozusagen überzogen formuliert jetzt. Das war weg. Das ist spannenderweise auch seither, und das ist jetzt doch 9 Jahre her, nicht mehr wirklich wiedergekommen. Sondern es hat sich meine Konsumkreisläufe mit wenigen Ausnahmen, also ich hatte schon, also ich kann es aber an einer Hand abzählen in den letzten Jahren, so Anfälle, wo ich mir gedacht habe, ich muss jetzt shoppen gehen, ich muss mir etwas gönnen und ich kaufe mir jetzt mehr als nur einen Teil. Das ist ganz selten. Es ist wirklich geblieben, dass ich viel, viel langsamer konsumiere inzwischen.
Du sagst, es ist nicht mehr wiedergekommen oder nicht mehr in dieser Form jetzt einmal. Ja. Glaubst du, dass jetzt Corona auch vielleicht diese Auswirkungen hat? Wir haben über Monate ja kaum etwas einkaufen können. Nicht alle sind in den digitalen Bereich gewechselt. Glaubst du, dass da auch nicht mehr alles wiederkommt?
Da sehe ich das Pendel in beide Richtungen extremer schwingen, als es vorher geschwungen ist. Auf der einen Seite sind mir sehr, sehr viele Menschen begegnet, die mir geschrieben haben oder die mir gesagt haben, ja, sie haben jetzt ihren Konsum total überdacht. Und ich habe ja auch diese Liste damals gemacht und sie konsumieren, also quasi sie verwenden jetzt meine Liste zum Suchen und nicht mehr Amazon und sie wollen in Österreich und regional konsumieren und so. Da gab es schon viele und viele, die wirklich auch draufgekommen sind, hey, ich brauche gar nicht so viel. Also das war vor allem im ersten halben Jahr der Pandemie sehr, sehr, sehr häufig die Rückmeldung. Auf der anderen Seite, und es ist insgesamt die Kaufkraft auch eingebrochen. Da gibt es ja Untersuchungen, dass es einen wirklich, also gerade im Modebereich 25% aufwärts. Zara hat, glaube ich, 70% Umsatzeinbruch. Das ist absurd. Aber auf der anderen Seite, kaum haben die Geschäfte wieder aufgemacht, sind sie vor den Modegeschäften Schlange gestanden, die Leute. Und ich habe noch nie in meinem Leben so viele Boten gesehen, so viele Lieferanten. Ich glaube, es ist nicht ganz weggefallen, weil die Menschen sich schon ihre guten Gefühle, die sie sich nicht anders holen konnten, sicherlich auch im Online-Shopping geholt haben. Und das ist gekommen, um zu bleiben. Also das ist, wie gesagt, es schwingt in beide Richtungen. Ich glaube, dass der schnelle Online-Konsum massiv zugenommen hat, dieses kurz einmal ein Gedanke, kurz mal googeln, auf jetzt kaufen klicken und morgen liegt's vor der Tür. Das hat massiv zugenommen. Es hat aber auch die Menge derer zugenommen, die gesagt haben, hey, ich brauche gar nicht so viel.
Kurz eine andere Frage noch zwischendurch. Wie sieht eigentlich deine Wohnung aus? Weil du gesagt hast, okay, das Regal ist von meinem Opa, glaube ich, die Couch von einer Freundin. Ja. Ist die Wohnung jetzt eher clean und leer oder bist du eher ein Messi-Typ, der nichts wegwirft?
Ich weder noch. Also ich bin definitiv keine Minimalistin. Da spricht schon allein mein ganzer Pflanzenladen dagegen. Ich habe sehr viele Pflanzen in der Wohnung stehen. Aber ich habe es gern aufgeräumt. Also ich habe schon viel Zeug. Also vor allem Bücher habe ich sehr viel, Kleidung habe ich durch meine ganzen Tauschpartys und Secondhand-Aktionen eigentlich auch relativ viel. Ich kann mit diesem, also dieses Minimalismus-Konzept ist schlicht und einfach nicht meines, aber ich achte, wo die Sachen herkommen. Da achte ich sehr drauf. Das heißt eben, wie kann ich die ökologisch beste Entscheidung treffen, etwas Neues zu kaufen? Und meistens ist es dann nicht neu, sondern gebraucht. Aber was mir schon wichtig ist und was ich regelmäßig mache, ist, Marie Kondo lässt grüßen, ich miste die gesamte Wohnung aus, weil ich einfach dieses Gefühl von, ich weiß gar nicht mehr, was ich alles habe, das mag ich überhaupt nicht. Das mag ich überhaupt nicht, sondern ich habe gerne einen Überblick und ich hasse es dann irgendwie, also mir ist es vor kurzem mal passiert, dass ich so einen ganz kleinen, also das ist auch schon wieder fast ein Jahr her, so einen ganz kleinen Schraubenzieher gebraucht habe, damit ich meine Heizkörper entlüfte. Und die sind aber so blöd gebaut, dass ich wirklich nur so einen ganz kurzen Schraubenzieher brauche. Mhm. Und ich wusste, ich habe einen und ich habe ihn um die Burg nicht gefunden und habe mir dann einen neuen gekauft. Letzte Woche hat mir ein Freund geholfen, neue Lampen aufzuhängen. Ich mache die Lade auf und was finde ich? Den ursprünglichen Schraubenzieher. Und sowas ärgert mich einfach. Sowas ärgert, da ärgere ich mich über mich selbst. Und deswegen bin ich, also aufgeräumt ist es schon meistens.
Kommen wir noch zum digitalen Konsum eigentlich. Ist digitaler Konsum schlecht?
Das kann man so nicht beantworten. Also das digitaler Konsum ist eine Tatsache. Das ist genauso, wie wenn man sagt, ist ein linker Arm schlecht und ein rechter Arm nicht. Also das ist nicht mehr wegzudenken. Die Frage ist eben, wie es gestaltet ist. Und da gibt es einige ziemliche Fallstricke. Und aus sozialer Sicht der größte Fallstrick sind die ganzen Lieferdienste, die halt mit ihren Fahrern extrem schlecht umgehen. Und diese Fahrer stehen unter einem extrem, ich sage es bewusst Fahrer, weil ich glaube, ich habe erst einmal eine weibliche Botin erlebt, stehen unter extremem Druck, sind versteckte Selbstständige. Das heißt, wenn sie die Pakete nicht ausliefern, werden sie auch nicht bezahlt, sind nicht versichert und so weiter. Also das ist, das sehe ich als sehr, sehr, sehr kritisch an. Das System Online-Konsum an sich hat definitiv auch Vorteile. Es gibt in den USA bereits Gegenden, wo du ohne Amazon einfach erschlagen bist, weil alles andere zugemacht hat. Ich hoffe, dass wir nie dort landen. Also das ist für mich eher, da wird's dann extrem. Aber es ist trotzdem ein Zeichen, dass man sagt, man kann es nicht allgemein verurteilen.
Das ist natürlich richtig, das mit den Arbeitsverhältnissen, das ist eine Sache, da gehören einfach Gesetzeslücken geschlossen, ganz klar.
Ja.
Wie sieht es da eigentlich mit dem, ich sage mal, ökologischen Fußabdruck aus? Denn mein Büro ist genau am Rande der Fußgängerzone in Graz. Und auch da sind überall die Lieferdienste unterwegs und die sind vollbepackt mit hunderten Kartons. Aber wenn nur ein Lieferwagen in die Stadt fährt und hat 250 Schuhkartons mit und liefert die da aus, dann habe ich im Grunde genommen ja einen geringeren Fußabdruck, als wie wenn 250 Personen jeweils getrennt mit einem Auto in die Innenstadt fahren.
Das setzt aber voraus, dass da wirklich 250 Leute mit dem Auto in die Innenstadt fahren. Ich würde das weder in Graz noch in Wien jemals tun. Die Öffis sind so gut ausgebaut, dass ich mir, also in Wien würde mir nicht einmal im Traum einfallen, in die Innenstadt mit dem Auto zu fahren. Ich bin nicht wahnsinnig. Mein Auto ist dazu da, damit ich dorthin komme, wo kein Zug hinfährt, und zwar ins Ferienhaus im Weinviertel. Fertig. Es ist, ich glaube, dass man das immer individuell berechnen muss. Es gibt inzwischen, also es dürfte inzwischen bekannt sein, dass da zum Beispiel auf Lebensmitteln entsteht der größte Teil des Fußabdrucks des gesamten Produkts auf den letzten Metern zwischen Geschäft und Kühlschrank, wenn man mit dem Auto dorthin fährt. Und wenn man mit dem Auto an den Stadtrand fährt, zum Billa, Merkur, Hofer, Schlag mich tot, wie sie alle heißen, und dann mit dem Auto wieder das Backerl Paradeiser zurückfährt in den eigenen Kühlschrank. Das ist der größte Teil des Fußabdrucks, weil dann einfach, wie du richtig sagst, da wird nur ein Teil transportiert, während die Tomaten in tausenden Packeln mit einem LKW erst einmal in die Filialen verteilt werden. Allerdings, das ist aber wirklich ein gutes Beispiel, das zeigt, man muss es immer individuell berechnen. Was ich für sinnlos halt ist, und das ist mir leider einige Male begegnet in den letzten Monaten, die Leute, die mir irgendwelche tollen, nachhaltigen, super Öko-Designer-Websites schicken aus Australien. wo ich sage, du machst alles kaputt dadurch, wenn du es von dort bestellst. Schau doch lieber, dass du hier was regional Produziertes kriegst. Aber eine gewisse Kilometeranzahl wirst du immer am Produkt oben haben.
Das ist ganz klar, das wirst immer und überall oben haben. Und das ist auch so, ich habe irgendwo gelesen, wenn du im März, April oder so etwas österreichische Äpfel isst, dann ist im Grunde genommen auch der ökologische Fußabdruck größerer als wie die Äpfel, die dann vielleicht aus den Regionen importiert werden,
wo sie gerade
reif sind, weil wir mussten.
Es kommt darauf an, wie sie gelagert wurden.
Genau, aber wir mussten sie hier ein halbes Jahr lagern, kühlen, lagern.
Ja, aber es gibt unterschiedliche Arten, die Energie zu erzeugen für die gekühlte Lagerung. Und da gibt's, das kann man nicht über den, wie ist das Sprichwort, über den einen Kamm scheren.
Das ist vollkommen richtig. Das muss man sich auch wie bei vielen anderen im Detail anschauen.
Ich finde es dann halt immer schwierig, weil das, was dann hängen bleibt, ist, dass die spanische Tomate ist ökologischer als die österreichische im Endeffekt. Und nein, da kommt es auf viel mehr Faktoren an. Aber das bringt mich eh zum nächsten Punkt, dass wir als Konsumenten ständig überfordert werden mit einer, also wir sind inzwischen in einer Informationshohlschuld. Wir müssen uns momentan damit auseinandersetzen, wie diese Produkte entstehen, die wir kaufen wollen, können es aber teilweise gar nicht, weil die Produktionsketten so wahnsinnig intransparent sind. Und da sehe ich einfach ganz massiv Wirtschaft und Politik am Zug, um für radikal höhere Transparenz zu sorgen. Weil wie soll ich als Konsumentin jetzt wirklich die Entscheidung treffen? Apfel, Beispiel. Ich will mir im März einen Apfel kaufen. Wie soll ich die Entscheidung treffen, wenn ich nicht weiß, wie ist dieser Apfel gelagert worden? Wo kommt der andere Apfel her? Welche Energie ist eingesetzt worden für die Lagerung? Ist das besser? Ist das schlechter? Kenne ich mich überhaupt damit aus? Du musst zum wandelnden Lexikon werden, wenn du wirklich nur konsequent die beste Entscheidung treffen willst. Und ich meine, ich habe da vielleicht ein bisschen einen Startvorteil durch 11 Jahre NGO und 6 Jahre davon Greenpeace und permanent mit diesem Thema beschäftigen. Ich finde aber nicht, dass das die Aufgabe jedes Einzelnen sein muss.
Da habe ich auch genau zu dem Thema Lebensmittel ein Wort gefunden in einem Buch, nämlich Arschlochkaffee, das ich so noch nicht gekannt habe.
Das ist zitiert. Das habe ich zitiert.
Genau.
Das hat der unfassbar tolle Raj Patel gesagt, im Werner Bothe Film The Green Lie. Der sagt, naja, was ist denn so toll am, also quasi, wenn ich jetzt einen Fairtrade-Kaffee kriege oder einen gut produzierten Kaffee, warum muss denn das extra betont werden? Was ist denn dann der Gegensatz dazu, der Arschlochkaffee? Also, und das finde ich, der bringt so schön auf den Punkt. Und der bringt auch auf den Punkt, was die von mir sehr, sehr bewunderte Katrin Hartmann, deutsche Autorin, sagt. Die sagt, ich will nicht in den Supermarkt gehen und vor die Auswahl von Cholera und Pest gestellt werden. Warum muss ich das? Warum muss ich mich damit auseinandersetzen? Warum wird mir das Schlechte überhaupt angeboten? Und diesen Gedankengang finde ich einfach sehr, sehr spannend und nachvollziehbar.
Der Untertitel deines Buchs heißt ja Auf der Suche nach dem guten Konsum. Ja. Wo findest du den guten Konsum?
Mein Buch ist ganz bewusst kein Ratgeberbuch, 10 Schritte zum guten Konsum, weil ich diesen Anspruch gar nicht stelle, weil ich einfach in dieser Auseinandersetzung mit diesem Thema festgestellt habe, wie individuell Konsumentscheidungen sind, dass sie ganz unterschiedliche Herkunft haben und bei jedem der Schalter dieses, okay, ich kapiere, es muss anders gehen, liegt woanders. Ein guter Konsum im Endeffekt, also auch im Sinne der Nachhaltigkeit, liegt für mich persönlich ganz, ganz stark in einem reduzierten Konsum. Und ich sage jetzt nicht Konsumboykott und Konsum, also absolute Konsumfreiheit, weil das ist unmöglich. Aber sich vielleicht doch öfter mal überlegen, ob man das Teil, das man jetzt, wo man jetzt den Kaufimpuls empfindet, wirklich braucht oder warum man es eigentlich haben möchte, ob da nicht was ganz was anderes dahinter liegt. Das finde ich schon mal individuell einen sehr, sehr guten Schritt. Und was das ganze System angeht, bin ich durch Schreiben von dem Buch auch wirklich zu diesem Schluss gekommen, wir müssen aufhören, uns selbst so stark als Konsumenten und Konsumentinnen zu identifizieren. Wir haben auch noch andere Stimmen. Und ich glaube, und das ist mir klar, dass es diese Forderungen in Wahrheit seit den 70er Jahren gibt, aber es ist schlimmer geworden statt besser seit den 70er Jahren. Und wir müssen wieder stärker uns bewusst werden, dass wir auch eine politische Stimme haben, dass wir eine Stimme als Bürger und Bürgerin haben, dass wir eine Stimme als Nachbar haben. Also, dass wir einfach ganz viel im eigenen Wirkungskreis arbeiten können und bewegen können, jenseits der Konsumhandlung.
Wir haben jetzt eine halbe Stunde über das Buch gesprochen. Wir wollen ja nicht das Buch vorlesen, sondern in dem Fall gilt es ja auch, kauf mich. Und bitte, liebe Hörer, kauft euch das Buch. Es ist wirklich spannend, es ist interessant. Ich habe reingelesen, noch nicht ganz alles, aber ich werde es noch nachholen. Also das Buch, ich finde es toll. Von mir auf jeden Fall eine Kaufempfehlung.
Also wenn du schon beim Arschlochcafé warst, warst du eh schon relativ weit.
Ja, das war schon weit, aber das ist so beim Drüberfliegen natürlich auch irgendwo einmal hängen geblieben einfach, sagen wir es einmal so. Ja, kommen wir vom Buch jetzt vielleicht noch ein bisschen weg, noch ein bisschen zur persönlichen Nunu Kala. Stell dir vor, es landen in Wien zwei Personen mit dem Flugzeug. An einem Tag am Abend sind zwei prominente Personen und beide laden dich am Abend zur gleichen Zeit zum Abendessen ein. Wen würdest du zusagen? Die eine ist Oprah Winfrey und der andere ist Jeff Bezos.
Jeff Bezos. Da brauche ich gar nicht nachdenken. Ja, definitiv. Weil ich, da kann ich nur dazulernen. Und wenn es nur ist, lerne den Feind besser kennen. Egal, da kann ich nur dazulernen. Die Frage stellt sich nicht.
Was wäre so vielleicht die eine oder andere Frage, die du ihn stellen würdest?
Warum er so gewissenlos agiert. Also es ist ja an sich das System Amazon ja keine blöde Idee. Die Tatsache ist nur, warum kann man den Hals nicht vollkriegen? Wenn man sowieso schon Milliardenumsätze macht, warum muss man dann noch Steuerschlupflöcher nutzen? Diese Milliardenumsätze hätte man auch, wenn man in Österreich anständig Steuern abführt, beispielsweise. Und warum überwacht er seine Mitarbeiter und warum erpresst er Verlage? Warum dieses extreme Gewinnstreben, wenn er inzwischen schon rein als Privatperson mehr Geld hat, als er in seinem Leben ausgeben kann? Wo ist sein soziales Gewissen? Und wo ist die Verantwortung für das Kollektiv? Da sind wir wieder an dem Punkt. Das ist echt ein Thema, wo ich wahnsinnig gern mal mit so der Gegenseite drüber reden möchte. Weil ich halte das nicht für sozialromantisch. Ich halte das ehrlich gesagt für eine bürgerliche Verantwortung, aufs Kollektiv zu achten.
Was ist deine Lieblingsnachrichtenseite im Netz?
Gute Frage. Ich lese, also meine Startseite ist ORF.at, weil ich da einfach schnell durchscrollen kann. Und dann bin ich aber ganz gerne international unterwegs. Also vor allem den Guardian lese ich sehr, sehr gern.
Welche drei Apps am Handy benutzt du am häufigsten?
Was benutze ich am häufigsten? Lass mich nachschauen. Meine E-Mails, mein Wecker, meine Kamera.
Sind das gleichzeitig
auch? Und mein E-Banking. Mein E-Banking verwende ich auch viel am Handy.
Sind das gleichzeitig auch die wichtigsten?
Ja, denke ich schon. Auf alle Fälle. Also ich fotografiere alles und jeden. Ich brauche ein Handy mit viel Speicherplatz und einer guten Kamera.
Wann warst du zum letzten Mal 3 Tage offline?
Kalt erwischt. Ich kann mich nicht erinnern.
Also ist es schon länger her, mit Sicherheit.
Ja, vor allem auch normalerweise bin ich im Urlaub sehr, sehr gerne offline. Und wenn ich ans Meer fahre, dann bin ich schlicht und einfach nicht erreichbar oder schalte vielleicht kurz am Abend einmal, schaue ich mal kurz in die sozialen Medien und dann hat's das wieder. Das fällt halt jetzt weg, dadurch, dass ich dauernd zu Hause bin seit 1,5 Jahren.
Du kommst aus der schreibenden Zunft. Liest du Bücher eher im klassischen Format als Buch, eher auf Kindle oder Hörbuch?
Hörbuch wenig. So wenn, dann eher Podcasts. Und Bücher und E-Books, das hält sich die Waage. Also ich deutschsprachige Bücher gerne, also ich habe hier jetzt auch gerade wieder einen Stapel, gerne so zum in die Hand nehmen. Wenn ich wegfahre, was jetzt natürlich auch schon wieder länger nicht der Fall ist, dann nehme ich meistens den E-Reader mit, weil ich die Menge, die ich lese, nicht verschleppe. Da kriege ich Kreuzweh. Und englische Bücher. Das ist halt echt ein Ding, deutschsprachige Bücher, und das ist ein Appell, den ich immer stelle, da braucht man auch nicht mal Amazon dazu, sondern jede Buchhandlung in Österreich kann dir jedes Buch, das eine ISBN-Nummer hat, innerhalb von 24 Stunden organisieren. Es gibt ein massiv gutes Vertriebssystem im deutschsprachigen Raum. Englischsprachige Bücher unterliegen aber nicht der Buchpreisbindung und sind damit, wenn man sie bestellt, weitaus teurer und es dauert länger. Das heißt, englische Bücher, gebe ich offen zu, ich könnte mir meinen eigenen Buchkonsum nicht leisten, würde ich sie nicht als E-Book lesen, wo sie viel, viel, viel billiger sind.
Apropos Buchhandlung noch, das Buch von Nunu Kala gibt es in jeder Buchhandlung in Österreich, wollte ich nur nochmal sagen. Kauf mich, so nennt es sich. Also bitte in die Buchhandlung gehen und eher nicht online bestellen.
Oder im Online-Shop von der stationären Buchhandlung bestellen. Da gibt's auch sehr, also die liefern auch alle. Habe ich alle auf der Liste. Diese Buchhandlungen habe ich ganz, ganz viele auf liste.nunukala.com.
Bitte reinschauen und einfach reinkaufen. Regional kaufen. Eine letzte Frage noch. Was gehört für dich dringend digitalisiert? Als Beispiel, wir können in Österreich, wenn du genügend Limit hast, mit der Kreditkarte ein Auto kaufen. Den Führerschein gibt's aber noch nicht am Handy. Gibt es etwas, wo du sagst, da braucht es mal eine Lösung?
Ich sehe diesen Trend zur Digitalisierung momentan, also ich sehe, dass der sehr beschleunigt wurde in den letzten Monaten. Also da hat Corona dem einfach ein Österreichs Digitalisierung aus dem Dornröschenschlaf geholt, mit Ausnahme der Ministerin. Bei der Digitalisierungsministerin ist das noch nicht so ganz angekommen, habe ich den Eindruck. Ich sehe es aber auch ein bisschen kritisch, weil das beste Beispiel ist, ich habe letztens eine Mail bekommen vom Impfservice in Wien, wo in der Mail drinnen gestanden ist, total super, jetzt können sich über 90-Jährige online anmelden. Wenn man denkt, welcher über 90-Jährige meldet sich online an? Also wir müssen in dem ganzen Drang, alles zu digitalisieren, immer noch auf die Alten achten. Ich sehe es auch an meiner eigenen Mutter, für die ist das Internet immer noch so das große schwarze Loch, in das die Tochter hin und wieder reinschauen kann. Da sind die drei Knöpfe im Autoradio zu viel. Das heißt, ich glaube, dass man da sehr, sehr sachte vorgehen muss. Sonst lassen wir eine ganze Generation auf der Strecke.
Wir müssen auf jeden Fall immer mehrere Optionen offen lassen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste dabei. Ja. Also es gibt eine Generation oder es gibt viele, die wollen es gerne sofort und online erledigen. Aber ich muss auch Generationen für Generationen andere Alternativen offen lassen, so dass ich auch alle mitnehmen kann.
Genau.
Und nicht irgendwelche Türen schließen.
Genau. Und das, ich sehe gerade, also ich im Freundeskreis meiner Mutter, ich sehe da schon sehr viel Überforderung und sehr viel, kannst du das für mich erledigen? Und also das ist ja wahrscheinlich nicht das, was du hören möchtest in deinem Podcast, aber ich bin schon dafür, dass man das viel, viel stärker beachtet und dass man, wenn man schon am Gas steht mit einer schnelleren Digitalisierung, dass man immer die Tatsache mitdenkt, dass noch ein sehr großer Bevölkerungsanteil keinen Zugang hat.
Das ist vollkommen richtig, aber der Podcast soll ja auch dazu dienen und deswegen gibt es auch die unterschiedlichen Gäste im Podcast. Es soll nicht nur dazu dienen, um zu den Leuten zu sagen, okay, du musst schneller digitalisieren und alles muss digitalisieren werden, sondern es soll ja durchaus zeigen, welchen Einfluss hat das Ganze auf verschiedene Branchen und worauf sollten wir achten und worauf sollten wir vorsichtig sein denn auch, denn das ist die ganz wichtige Sache, die Leute und die Menschen mitzunehmen. Genau. Auf einen Weg. Wir sind in einer Welt, deren Geschwindigkeit immer schneller und schneller wird und wir verlieren immer mehr und mehr Menschen dadurch, dass manche einfach schnell sind und die anderen nicht mitkommen.
Genau, absolut stimme ich dir absolut zu.
Liebe Nuno, herzlichen Dank für das Interview. Da waren ganz tolle Antworten dabei, ein toller Einblick in dein neues Buch.
Dankeschön.
Ich freue mich schon, noch einmal tiefer da reinzulesen, denn auch...
Ich freue mich auf dein Feedback.
Ja, schreibe ich dir dann auch gerne noch. Herzlichen Dank, Nuno Kalla.
Dankeschön.
Das war's von einer weiteren Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder.